Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Campus Radio. Heute hier mit Bianca und dem
Raphael. Hallo.
Ja, bei schönstem Wetter, es sind Semesterferien. Und ja, Raphael, was hast du bis jetzt so gemacht in deinen Semesterferien?
Naja, neben der Freizeit, die man jetzt ein bisschen mehr hat genossen, natürlich hier im Campus Radio gearbeitet, das übliche halt Hausarbeiten geschrieben, Klausuren geschrieben. Was halt jeder Student so macht.
Im Campusradio gearbeitet, das klingt ja ziemlich serious. Genau, so sieht es aber nämlich aus, denn das Campusradio, das macht durch. Die ganzen Semesterferien senden wir für euch nonstop live. Seit Anfang April hatten wir unsere erste Live-Sendung und seitdem ist das ganze Ding nicht mehr zu bremsen. Die Themen heute, die wir für euch haben, sind einmal haben wir einen Beitrag zur Scripted Reality. Also wenn euch interessiert, wie Realität im Fernsehen vorgegaukelt wird und vielleicht dennoch ein Drehbuch existiert, dann bleibt dran. Wir haben einen Beitrag zum Transatlantic Trade and Investment Partnership Abkommen, TTIP, oh Gott. Und um da ein bisschen euch ein bisschen Klarheit zu bringen, da haben wir einen kleinen Beitrag für euch, einfach um mal so mitzubekommen, was ist das denn? Und es wird auch geben, ein Thema, was in aller Munde war, jetzt sich schon ein bisschen gesetzt hat, aber es hat ein bisschen gedauert. Wir haben uns viel Mühe gegeben, einen Beitrag zu machen zu Pokémon Go. Und das erwartet euch auf jeden Fall heute.
Ja, und bevor wir inhaltlich einsteigen, lockern wir das Ganze erstmal mit ein bisschen Musik auf. Ihr hört jetzt Mediengruppe Telekommanda mit ihrem Song Was ganz Feines.
Was ganz Feines, das sehen so einige Menschen anders, die sich gegen TTIP engagieren. Dieses TTIP, dahinter verbirgt sich ein Handelsvertrag und den soll es zwischen der EU und den USA geben. Trockenes Thema? Denkste. Immerhin gingen vor etwa einem Jahr 250.000 Menschen gegen dieses Abkommen auf die Straße. Und im Februar kam ein ganzer Hörsaal Aktivistinnen an die Uni Kassel, um sich auf einer Aktionskonferenz gegen TTIP fit zu machen. Bianca sprach am Rande des Programms mit Pia Eberhardt. Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP. Tja, das klingt ja schon etwas kompliziert. Aber Pia Eberhardt kann es mir erklären. Sie hat in Kassel studiert und arbeitet jetzt bei einer lobbykritischen Organisation in Brüssel. TTIP sei ein Abkommen, das derzeit zwischen der EU und den USA verhandelt wird. Und ich erfahre, warum so viele Menschen nach Kassel gekommen sind.
Gegen dieses Abkommen wehren sich in ganz Europa mittlerweile Millionen von Menschen, weil sie einerseits Sorge haben, dass durch das Abkommen Dinge abgeschafft werden, für die sie viel gekämpft haben. Und zweitens hat diese Bewegung gegen TTIP die Sorge, dass das Abkommen unsere Demokratie untergraben wird, weil es Unternehmen sehr, sehr viel mehr Macht geben wird, in Zukunft all das zu verhindern, was ihnen nicht passt an politischen Entscheidungen.
TTIP betreffe jeden Lebensbereich, von Umweltschutz über Rechte für ArbeitnehmerInnen bis zu Finanzmarktregulierungen. All das stehe auf dem Spiel. Warum Pia das Abkommen so skeptisch sieht, geht aus ihrer Arbeit in Brüssel hervor.
Als lobbykritische Organisation interessieren uns vor allem beim TTIP die Themen, bei denen wir Sorge haben, dass es für Unternehmen noch leichter wird, gegen Umweltgesetze oder Finanzmarktregulierungen mobil zu machen. Und das sind insbesondere die vorgeschlagenen Konzernklagerechte im TTIP. Und das ist zweitens der Bereich der regulatorischen Kooperation. Verfahren, die den Regulierungsprozess so kompliziert machen, dass es in Zukunft fast unmöglich sein wird, zum Beispiel ein neues Umweltgesetz zu verabschieden, wenn es daran eben Bedenken gibt von Unternehmensseite.
Das Thema TTIP und Demokratie ist zentral für Pias Arbeit. Die Position von Konzernen würde viel mehr berücksichtigt als die anderer Gruppen in der Gesellschaft, etwa Verbraucherorganisationen. Das decke ihre Organisation Corporate Europe Observatory auf. und auch die Art und Weise, wie die Verhandlungen geführt werden, schaue sie sich an.
Also bis heute ist es so, dass die wirklich wichtige Information aus den Verhandlungen, nämlich der Entwurf von einzelnen TTIP-Kapiteln, diese Information wird der Öffentlichkeit vorenthalten und auch Abgeordnete können nur Einsicht nehmen in sehr streng eingeschränkten Lesesälen. Sie unterschreiben aber vorher eine Vertraulichkeitserklärung, wo sie zusichern, dass sie mit niemandem darüber sprechen werden, was sie da sehen. Also es ist eine krasse Geheimhaltungspolitik.
Als ich Pia frage, ob es Themen gibt, die speziell Studierende betreffen, muss sie schmunzeln. Sie hoffe doch, dass die meisten Studierenden ein Interesse am Erhalt der Demokratie haben. Aber es sei in der Tat so, dass etwa das Bildungssystem unmittelbar von TTIP betroffen sein könnte.
Es ist ganz klar, dass die USA und Unternehmen in den USA ein großes Interesse haben, ein größeres Stück vom europäischen Kuchen des Bildungsmarktes abzubekommen. Das könnte langfristig mehr Druck aufbauen in Richtung Privatisierung des Bildungssystems, in Richtung immer teurer werdender Bildung. Aber es geht auch um viele andere Dinge. Die Sicherheit der Lebensmittel auf unseren Teller, die Sicherheit meiner Daten im Netz, wie anonym kann ich mich überhaupt noch bewegen. Also alles Fragen, die Menschen, egal welchen Alters, viel umtreiben und die sind alle vom TTIP berührt.
Ja, und habt ihr jetzt etwas mehr Durchblick bekommen? Wir hoffen doch. Denn der nächste TTIP-Aktionstag steht schon vor der Tür und da wollten wir euch auf jeden Fall einen Hintergrund liefern. Und zwar am 17. September finden Großdemonstrationen statt in 7 Städten, darunter auch Frankfurt. Wenn ihr Lust habt hinzufahren, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Dort haben wir euch Infos zu einer gemeinsamen Anreise unter der Rubrik Aktuelles zusammengestellt. Außerdem findet ihr Bilder von der TTIP-Aktionskonferenz im Februar an unserer Uni, der Uni Kassel. Und alles findet ihr dann unter campusradio-kassel.de. Und als nächstes erwartet euch jetzt musikalisch Sass mit Je veux.
Wir sind zurück beim Campusradio im Freien Radio Kassel auf der 105,8 und im Webstream. Ja, kein Tag ist vergangen vor einiger Zeit, dass man von einem bestimmten Thema gelesen hat. Ganz egal, ob es um den Hype an sich ging oder um Verkehrsbehinderung. Die Rede ist natürlich von Pokémon Go. Der Simon und ich haben uns mal auf die Suche gemacht, woher denn dieses große Interesse kommt. Und haben für euch da einen kleinen Hörspielbericht vorbereitet. Viel Spaß!
Hoppla!
Hui!
Kannst du nicht aufpassen, wo... Ach, Raphael, das bist ja du.
Oh, hallo Simon. Hab dich gar nicht kommen sehen. War gerade ein Pikachu auf der Spur.
Pikachu? Das gibt's doch nur auf diesen alten Sammelkarten. Grundschulzeit. Ich erinnere mich. Sag bloß, die werden gerade wieder ausgegraben.
Mensch, was kriegst du eigentlich noch mit? Ich red von Pokémon Go. Da spielen doch seit Wochen alle auf ihren Smartphones.
Ich nicht. Was finden die denn alle so toll daran?
Naja, du sammelst halt Pokémons in der realen Welt. Die siehst du auf deinem Smartphone-Display. Augmented Reality nennt man das. Schau, wenn ich jetzt die Kamera hier auf den Pavillon halte. Aha, ein Knofenser.
Ah, jetzt erinnere ich mich.
Wir fangen. Und ich muss wirklich viel draußen rumlaufen, um im Spiel voranzukommen.
Ist das auch das Ding, warum es neulich am Friedrichsplatz dieses Verkehrschaos gab? Weil da alle am Daddeln waren? Jetzt weiß ich auch, warum die da immer Tag und Nacht rumstehen. Ist das nicht die reinste Massenverblödung?
Fragen wir auf dem Friedrichsplatz doch direkt ein paar Leute selbst.
Klar, coole Idee. Ich muss noch in der Bib ein Buch ausleihen und in die Mediathek. In einer halben Stunde an der Hopplerkreuzung und dann gehen wir zusammen zum Friedrichsplatz?
Geht klar. Ich sammle so lange weiter. So, Dann wollen wir mal zum Friedrichsplatz gehen und schauen, wie viele Leute da gerade am Spielen sind.
Ich habe mich vorhin im Internet mal ein bisschen schlau gemacht über Pokémon Go. Das ist alles gar nicht so unbedenklich, mein Lieber. Mit der App wird per GPS verfolgt, wo du überall rumläufst. Es kann ein komplettes Bewegungsprofil von dir erstellt werden. Außerdem hat der Hersteller Zugriff auf dein Adressbuch und über dein Google-Konto theoretisch auf dein Mail-Postfach. Anscheinend brauchen wir gar keine Geheimdienste mehr, die unsere Daten klauen. Die Leute arbeiten schon freiwillig am Überwachungsstaat mit?
Ach, jetzt übertreib mal nicht. Niantic hat auch längst ein Update gebracht, das das Problem beheben soll.
Ja, soll. Mich überzeugt das noch nicht. Hier, bitteschön. Das steht in den Datenschutzbestimmungen vom Entwickler. Wir arbeiten mit der Regierung, mit Strafverfolgungsbehörden oder privaten Beteiligten zusammen, um das Gesetz durchzusetzen und einzuhalten. Wir könnten jegliche Informationen über Sie, die sich in unserem Besitz oder Kontrollbereich befinden, an Regierungen oder Strafverfolgungsbehörden oder private Beteiligte offenlegen, wenn wir es nach unserem eigenen Ermessen für notwendig und angemessen erachten. Niantic begründet das damit, dass sie Aktivitäten, die sie für illegal, unethisch oder rechtlich anfechtbar halten, aufdecken und stoppen wollen. Wo kommen wir denn da eigentlich hin, wenn ein Videospielentwickler definiert, was moralisch falsch oder richtig ist?
Spannende Frage. Lass mal rübergehen und ein paar Leute fragen, die da vor der Kirche sitzen, ob die sich wegen Datenschutz Sorgen machen.
Die finden eh alles über dich heraus, die wissen eh alles, und was wollen sie damit? Dann können sie herausfinden, dass wir den ganzen Tag jetzt irgendwie hier rumsitzen oder durch die Aue laufen oder was weiß ich. Aber ich weiß jetzt nicht, was denen das bringen soll.
Ich würde sagen, dass der Mensch heutzutage eh so eine gläserne Hülle ist.
Dass das gar nichts mehr ausmacht.
Ich glaube, da ist so eine Gleichgültigkeit eingekehrt, ja. Doch.
Hey Raphael, ich habe das direkt mit dem Rekorder aufgenommen. Lass uns aus den O-Tönen doch direkt einen Beitrag über Pokémon Go machen. Fürs Campus Radio Kassel. Hey, ihr zwei. Ist doch okay, wenn wir das verwenden. Verratet ihr uns noch eure Namen?
Ja, Dominik.
Melanie.
Super, danke. Wir sammeln noch weitere O-Töne und dann
gehen wir rüber ins freie Radio. Die Studios sind ja praktischerweise gleich drüben am Opernplatz.
Da wären wir schon.
Wir müssen ganz hoch in den dritten Stock. Von da oben hast du einen echt geilen Blick über Kassel.
Jede Menge O-Töne. Dann lass mal hören, was Leute auf dem Friedrichsplatz noch so zum Thema Datenschutz gesagt haben.
Wenn ich was verbrochen habe, dann muss ich dafür gerade stehen, und da ich nichts mache, ist das schon so okay, denke ich.
Ich meine, baut man keine Scheiße, braucht man ja auch vor nichts Angst zu haben.
Aber allein in den Verdacht zu kommen, also du musst ja noch nicht mal was gemacht haben.
Ja, aber das sind ja dann auch alle Daten von allen anderen. Ich denke nicht, dass meine Sachen so interessant sind, dass das wen interessiert.
Das sehe ich anders. Konzerne, Versicherungen und Behörden haben großes Interesse an unseren Daten. Zum Beispiel geben dir Krankenkassen einen Zuschuss, wenn du eine Smartwatch kaufst. Eine Uhr, die etwa Puls und körperliche Aktivitäten erfasst. Wenn diese Daten an eine Versicherung gelangen, kann die einschätzen, wie hoch dein Krankheitsrisiko ist. Das kann langfristig dazu führen, dass diejenigen mehr zahlen, die ein höheres Krankheitsrisiko haben. Mit Sicherheit werden auch mit der Pokémon Go App verwertbare Daten gesammelt. Zum Beispiel dein Bewegungsprofil.
Aber wenn das Spiel solche Risiken birgt, warum sind die Leute dann so fasziniert davon?
Ich fand es am Anfang süß, wenn die einfach so vor einem saßen, direkt in der richtigen Welt praktisch, und dass halt die Leute wieder mehr rausgehen, anstatt drinnen zu sitzen am PC.
Also ich war neulich abends unterwegs im Park, und da saß eine Großmutter mit ihren beiden Enkeln, und alle drei hatten ein Handy in der Hand und alle drei spielten ganz klar Pokémon Go. Und das fand ich irgendwie sowohl skurril als aber auch richtig, da habe ich mich gefreut.
Ich finde es ziemlich gut, dass ja der soziale Faktor da irgendwie auch so ein bisschen integriert wird, weil so viele Menschen treffen sich hier und ich weiß es nicht, ist es selten, dass man so viele Menschen auf einem Haufen sieht und die das gleiche Interesse so teilen.
Viele Menschen waren da eben auf dem Friedrichsplatz schon. Aber ob das Spiel jetzt zu mehr Kommunikation unter fremden Leuten führt? Ich meine, so richtig viel miteinander geredet haben die ja nicht.
Also ein Freund von mir hat erzählt, der war mal nachts irgendwo an so einem Spot, wo ganz viele waren. Und da war es so ein bisschen begeisternder. Da waren so, oh, hier ist ein ganz seltenes und so, der ist der und der. Und das war so eine bisschen bessere Stimmung. Hier ist so ein bisschen jeder Start auf sein Handy, als wenn er zu Hause sitzen würde. Das ist schon so ein bisschen. Aber ich meine, was man auch sieht, so Grüppchen in drei oder vier kommen dann doch her, oder wie wir beide. Also. Aber es ist jetzt nicht so, dass man deswegen irgendwelche Leute anspricht.
Also so viele Leute, wie ich durch Pokémon jetzt schon kennengelernt habe, das ist unglaublich. Die meisten Leute hier, so wie ihn zum Beispiel, kenne ich auch nur durch Pokémon.
In Kontakt kommt man nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Marken und Konsumartikeln. Ich habe gelesen, es können sich auch Kaufhäuser und Restaurants als Sponsoren in das Spiel einkaufen. In Japan zum Beispiel. Da hat sich McDonald's direkt mal 3000 Arenen gekauft, um sie in den Filialen zu platzieren. Im Spiel sind das dann Orte, wo du deine Pokémons gegen andere kämpfen lassen kannst. SpielerInnen sollen also gezielt dorthin gelockt und zum Konsum verleitet werden.
Stimmt. Und in Deutschland geben manche Fastfood-Ketten schon Rabatte und Verzehrgutscheine an Leute mit Pokémon Go-Account.
Also ich glaube, das ist relativ schlau für den Restaurants, aber ansonsten ist mir das eigentlich egal, wo ja. Es ist. Hauptsache, man kann irgendwo da mal spielen.
Ja, genau, so lässt sich wahrscheinlich besser Geld verdienen. Also für die ist es lukrativ.
In Kassel sind die Betreiber des City Point auch schon auf den Zug aufgesprungen. Sie haben im Eingangsbereich und am Brunnen Pokestops mit Lockmodulen aktiviert.
Auf der einen Seite gut, man kann sich halt hinsetzen und kann man zum Beispiel irgendwie da was essen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr gut für die Firmen selber. Dadurch haben sie natürlich mehr Kunden und können dann halt sagen, hier, kommt rein, dann holt man sich vielleicht auch mal noch ein Getränk.
Dabei wirbt der Entwickler doch gerade damit, dass man durch Pokémon Go raus vor die Tür kommt, sich wieder mehr draußen bewegt. Ich habe einmal beobachtet, wie Dutzende Leute im Gänsemarsch vom Friedrichsplatz über die Wiese zum Staatstheater gelaufen sind. Irgendwas Aufregendes hatten die da wohl im Spiel entdeckt. Und während noch Leute nachgeströmt sind, sind andere schon wieder zum Friedrichsplatz zurückgelaufen. Wie auf einer Ameisenstraße. Die Szene hat auf mich so bizarr gewirkt, dass ich nachdenklich geworden bin. Gehören Videospiele in die Öffentlichkeit?
Oder in den Hobbykeller?
Also ich glaube, es ist gut, wenn man es mal draußen macht, weil gerade die Leute, die Videospiele spielen, ja eigentlich sich nicht draußen aufhalten. Von daher denke ich, ist es ganz okay so.
Also für mich ist es eher so eine Balancierung, weil man sollte auch abwägen, dass man eher auch rausgeht, nicht nur einfach so zum Spielen, sondern auch so eine Eigenmotivation hat, rauszugehen, einfach mit anderen rumzulaufen, nicht wirklich die ganze Zeit auch zu spielen.
Siehst du, Simon, man kann das Spiel also durchaus spielen und damit verantwortungsbewusst umgehen. Am Ende bestimmst du selbst, ob du dich fremd bestimmen lässt oder nicht.
Ja, du hast vielleicht recht. Nicht alle, die das spielen, sind gleichgeschaltete Konsumzombies. Aber ich finde, man sollte weiter kritisch im Auge behalten, wie sich der Hype um Pokémon Go entwickelt. Mir würde als Schlusswort übrigens dieser O-Ton ganz gut gefallen.
Aber das muss man halt für sich immer noch selber entscheiden, wie weit man dann geht.
Und wie machst du das selber?
Also gut, ich spiele halt nur in meiner Freizeit und wenn, dann sitze ich hier oder zu Hause meistens, aber ich renne durch keine Vorgärten oder sonst was. Also da sage ich jetzt schon, es muss auch eine Grenze geben, ist nur ein Spiel. Das richtige Leben ist halt immer noch vom Handy weg.
Jetzt haben wir eben in dem Beitrag eine ganze Menge, unter anderem über die Datenschutzproblematik bei Pokémon Go erfahren. Über die Problematik der Datensammelwut hat auch schon die Band Bonaparte berichtet. Unter anderem sagen sie in ihrem Lied Computer in Love: The more you watch computer, computer's watching you. Und in dieses Lied hören wir jetzt mal rein. Ihr hört Campus Radio. Auch in den Semesterferien nonstop jeden zweiten Dienstag von 18 bis 19 Uhr für euch da. In der zweiten halben Stunde erwarten euch ein Feature zu Scripted Reality und natürlich unsere Veranstaltungstipps. Und jetzt hört ihr... Und jetzt hört ihr von Kraftklub Melancholie.
Jan Böhmermann nimmt es gegen alle auf. Nicht nur mit seinem Schmähgedicht gegen den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Auch mit dem Privatfernsehen und dem Format der Scripted Reality. Im Mai diesen Jahres sorgte Böhmermann für Furore. Seine Show hatte zwei Schauspieler in die Sendung Schwiegertochter gesucht, eingeschleust. Und deckte dabei einige zweifelhafte Praktiken auf. Ela und Jascha sind dem Format der Scripted Reality im Rahmen einer Seminararbeit auf den Grund gegangen.
Ich gucke generell ziemlich wenig Fernsehen, weil mich die ganzen Werbepausen nerven, aber ich finde es auch inhaltlich jetzt nicht so interessant, dass ich das gucken würde.
Oh, finde ich furchtbar. Ich finde, man hört den Schauspielern immer an, dass sie eigentlich gar keine gelernten Schauspieler sind, dass es auswendig gelernt ist. Ich gucke lieber Serien wie Grey's Anatomy oder so.
Bei sogenannter Scripted Reality handelt es sich um Fernsehformate, die den Anschein einer realistischen Dokumentation erwecken, in Wirklichkeit aber auf erfundenen Geschichten basieren. Solche Formate erfreuen sich immer höheren Quoten und Zuschauerzahlen, stehen aber gleichzeitig auch immer wieder in der Kritik. Wie entstand das Format, was sagen Befürworter und was bemängeln Kritiker immer wieder an erfolgreichen TV-Formaten wie Die Schulermittler, Berlin Tag und Nacht oder Mieten, Kaufen, Wohnen?
Ende der 90er Jahre wurde ein neues TV-Unterhaltungsformat ins Leben gerufen. Echte Zivilrechtsfälle eines Schiedsgerichts wurden für das Fernsehen gefilmt. Leider kam die Sendung Richterin Barbara Salisch bei den Zuschauern überhaupt nicht gut an. Die Quoten waren miserabel und so entschloss sich die Produktionsfirma, die oft komplexen Zivilrechtsfälle durch publikumswirksamere Strafrechtsfälle zu ersetzen. Da diese Fälle nicht unter realen Bedingungen im Gerichtssaal gefilmt werden dürfen, wurden die Fälle kurzerhand vorgegeben und mit Laiendarstellern umgesetzt. Man entschloss sich also, die Interaktion vor der Kamera zu skripten, wie es in der Branchenfachsprache heißt. So ergibt sich der Begriff Scripted Reality, also wortwörtlich per Drehbuch vorgeschriebene Realität.
Frau Zindler, Sie sagen, unmittelbar an Ihrem Zaun stehe ein ehemaliger Komposthaufen und darauf auch noch ein Strauch.
Es geht hier um einen Knallerbsenstrauch, der gleich neben dieser Erdaufschüttung steht und auch in unseren Drahtzaun verwachsen, reingewachsen ist und durch dieses feuchte Erdreich rostet unser Maschendrahtzaun.
Also warum haben Sie denn an dieser Ecke nicht einen beschichteten Maschendrahtzaun?
Im deutschen Fernsehen sind solche Formate mittlerweile zahlreich und laufen seit Jahren erfolgreich auf diversen privaten Fernsehsendern. Ein klarer Vorteil des Scripted Reality Formats ist seine Optimierung hinsichtlich des Unterhaltungsfaktors für den Zuschauer. Durch den Einsatz von Handkameras und Laienschauspielern kann zudem ein höherer Realitätsbezug in den Raum gestellt werden. Wie sehr die schauspielerische Leistung überzeugt, muss jedoch sicher jeder Zuschauer individuell entscheiden. Seitens der TV-Macher ergaben sich klare Vorteile in der Produktion von gescripteten Fernsehformaten. Da es oft keine völlig ausformulierten Drehbücher der Dialoge gibt, ist auch keine Arbeitszeit zum Verfassen eben solcher nötig. In Kombination mit Laienschauspielern, deren Honorar unter dem der Profis liegt, scheinen Scripted Reality Formate günstig zu produzierende Quotenmacher zu sein. Also alles wunderbar? Nicht alle sind von dieser Art des Fernsehmachens begeistert. Was also wird immer wieder bemängelt?
Eine Studie aus dem Jahr 2011 zeigt, dass zumindest bei Kindern und Jugendlichen die Verwirrung im Kontext solcher Sendungen groß ist. Die Gesellschaft zur Förderung des internationalen Jugend- und Bildungsfernsehens befragte 861 junge Menschen. Knapp die Hälfte der Zuschauer zwischen 6 und 18 Jahren glaubte, in dem RTL-Format Familien im Brennpunkt würden echte Fälle nachgespielt. Fast jeder Dritte in der untersuchten Altersgruppe war der Ansicht, dass das Kamerateam die tatsächlichen Erlebnisse der gezeigten Familien dokumentiert. Nur 22% gaben an, sie wüssten, dass es sich um erfundene Geschichten handelt.
Allerdings ist die Aussagekraft von Studien mit Vorsicht zu betrachten. Der Kommunikationswissenschaftler Hans-Jürgen Weiß gibt zu bedenken. In diesem Moment, wo sie fragen, ist das echt, ahnen die meisten, dass es eben nicht echt ist. Möglicherweise wissen also in Wahrheit noch weniger, vor allem junge Fernsehzuschauer, was dort eigentlich über den Bildschirm flimmert. Auch die Fernsehforscherin Maya Götz äußert sich kritisch gegenüber Scripted Reality. Sie befürchtet, Jugendliche bekämen durch Scripted Reality Formate ein verzerrtes Bild von Menschen und Milieus. An diesem Punkt lässt sich sogar ein Einfluss auf die Entwicklung Jugendlicher vermuten, deren Lebenswelt heutzutage stark medial geprägt ist.
Also einfach zu erkennen ist es jetzt nicht wirklich meistens, aber man weiß es halt einfach bei den meisten Sendungen weiß man es halt einfach auch, so jetzt dieses Mieten, Kaufen, Wohnen oder wie das ist, so, es wirkt ja auch eigentlich ziemlich echt, aber es ist halt auch einfach nur alles vorgeschrieben. Also man weiß es halt, aber zu erkennen ist eigentlich nicht so leicht.
Wenn ich jetzt so über diese Gerichtssendung nachdenke, da laufen doch ganz viele so Polizei auf Streife und wie das alles heißt. Okay, da sieht man eigentlich schon, dass das keine Schauspieler sind. Also eigentlich fällt es total auf, weil eigentlich ist das immer total übertrieben. Man sieht es ja manchmal so in der Vorschau oder so, oder was da passiert, oder mal beim Durchseppen, das läuft ja eigentlich auch den ganzen Tag.
Dass in Scripted Reality Formaten eine Wirklichkeit gezeigt wird, die es so nicht gibt, wird für den Zuschauer oft nur schwer erkennbar kommuniziert. Phrasen wie "alle handelnden Personen sind frei erfunden" kann man meist nur wenige Augenblicke vor oder nach der Sendung im Vor- und Abspann lesen. Die Kenntlichmachung wird also aktuell so gering wie möglich gehalten, was vor allem im Interesse der Produzenten liegt. Medienforscher Hans-Jürgen Weiß benennt das grundsätzliche Problem im Jahresbericht der Landesmedienanstalten von 2011. Zitat: "Zweifel sind allerdings angebracht, ob das Skripten von Doku-Soaps tatsächlich in allen Fällen offengelegt wird. Denn der Widerspruch ist offenkundig. Der Zuschauer soll es ja nicht merken. Dementsprechend zurückhaltend sind auch die Kommentare von Produzenten gegenüber der Forderung, das Nicht-Dokumentarische dieses Formats im Rahmen der Programmausstrahlung angemessen zu dokumentieren."
Auch in Zukunft werden die Interessen der Produktion und Rezeption sich gegenüberstehen. Weiterhin im Raum steht die Forderung nach deutlicherer Kennzeichnung, um die Nicht-Echtheit der Formate kenntlich zu machen. Beispielsweise für Zuschauer, die während der Sendung hineinseppen. Ob der Konsens in einem Fokus auf Unterhaltung mit weniger Kennzeichnung oder Authentizität mit mehr Auskunft gefunden werden wird, bleibt abzuwarten. Hier könnte auch weitere Forschung in der Medienrezeption den Ausschlag geben. Und wie sieht die Zukunft von Scripted Reality als Phänomen im Fernsehen aus?
Bisher scheint es kein Format im täglichen Unterhaltungsbereich zu geben, das gemessen an Quotenerfolgen Scripted Reality-Formate ablösen könnte. Zudem spiegelt der Einsatz von Laienschauspielern ein grundsätzliches Phänomen der aktuellen Medienwelt. Jeder kann via Twitter-Channel oder persönlichem Internetblog zum Medienschaffenden werden. So stehen analog dazu auch Menschen von nebenan als Schauspieler vor der Kamera und gestalten das Medium Fernsehen mit. In Kombination mit der Bestätigung durch Mediennutzungsforschung und Quoten sowie den elementaren Vorteilen für die Fernsehmacher ist die Scripted Reality also ein zukunftsfähiges Produktionsverfahren im TV-Geschäft.
Dies war ein Beitrag von Ela und Jascha zum Thema Scripted Reality für das Germanistikseminar Medientheorie an der Uni Kassel. Wenn ihr eure Seminararbeit in Form eines Radiobeitrags bei uns im Campusradio spielen wollt, dann kontaktiert uns doch einfach unter campusradio@uni-kassel.de. Jan Böhmermanns Bloßstellung der Praxis der Scripted Reality wurde mittlerweile ca. 6,5 Millionen Mal bei YouTube geklickt. Den Link zum Video findet ihr unter Aktuelles auf unserer Homepage campusradio-kassel.de. Und bei uns geht's jetzt gleich weiter mit den Veranstaltungstipps. Und wir grooven uns darauf ein bisschen ein mit Moon Boutica featuring Jan Delay, "Der Mond ist unsere Sonne".
Oh, der Mond ist unsere Sonne.
Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt warm für unsere Veranstaltungstipps für Kassel, die Highlights, Geheimtipps aus der Kasseler Kultur- und Partyszene für die laufende Woche. Schön ist, dass heute immer ständig irgendwelche anderen Lieder zwischendurch angehen, aber das stört uns auch gar nicht. Und für euch vorbereitet hat die Veranstaltungstipps für diese Woche der Raphael.
Genau. Am Mittwoch zeigt die Rote Ecke den Film In Prison My Whole Life, eine Doku über den politischen Aktivisten Mumia Abu Jamal. Mittwoch um 19 Uhr in der Roten Ecke. Ebenfalls mittwochs im K19 findet wie immer in der vorlesungsfreien Zeit die legendäre Irgendwas-Party statt. Wer Lust hat, in lockerer Runde was zu trinken und zu tanzen, sollte dort unbedingt vorbeischauen. Mittwoch um 22 Uhr im K19. Weiter geht es am Donnerstag. Da findet in der Stadtbibliothek Kassel die Eröffnung der Ausstellung Konsumsplitter statt, mit einem Vortrag von Theodor Ratgeber zu Unser Konsum, eure Flucht. Am Donnerstag um 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Weiter geht's am Donnerstag im Kollektivcafé an der Drahtbrücke. Dort findet die Veranstaltung Konzerthaus Exil statt, mit den Singern und Songwritern Stummvoll sowie Travels and Trunks. Von 20 bis 22 Uhr am Donnerstag im Kollektivcafé an der Drahtbrücke. Am Freitag zeigt das Bali-Kino den Film Teeb. Teeb heißt Wolf und ist der Name eines aufgeweckten Beduinenjungen, der seinem älteren Bruder folgt, als dieser im Jahr 1916 mit einem britischen Offizier zu einer heiklen Mission in die Wüste aufbricht. Das wird sicher ein interessanter Film und er wird ab 14.30 Uhr im Bali-Kino am Freitag gezeigt. Weiter geht's am Samstag im Infoladen an der Halitzstraße. Dort findet eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel Haus wird Hotel? Statt. Das ist eine Diskussions- und Ideenveranstaltung zu neuen Projekten in Gemeinschaft mit anderen Akteuren. Als Vorbild dient hier das Grand Hotel Cosmopolis in Augsburg. Am Samstag von 15 bis 18 Uhr im Infoladen an der Halitzstraße. Und schließlich sei noch auf das Stadtteilfest an der Weserspitze hingewiesen. Hier findet ihr viele verschiedene Stände sowie einen großen Flohmarkt. Wer Lust hat, schaut doch dort einfach mal vorbei. Am Samstag von 15 bis 18 Uhr an der Weserspitze.
Danke, Raphael. Die Veranstaltungstipps werden wir für euch bei Facebook online stellen, posten. Schaut da doch mal vorbei, damit ihr alles nochmal schwarz auf weiß habt. Und wir machen ganz entspannt weiter hier im Campusradio mit Deichkind und Luftbahn. Ihr hört Campus Radio Kassel im freien Radio Kassel live auf 105,8 und im Webstream. Mein Name ist Bianca und wir sind auch schon an der Stelle angekommen, wo wir uns wieder von euch verabschieden. Es bleibt zu sagen, ihr wisst, alle zwei Wochen dienstags 18 bis 19 Uhr sind wir für euch da, Semesterferien oder nicht, wir senden live und wir haben Bock. Schaut doch mal vorbei auf unserer Homepage zum Beispiel. Also die haben wir ja noch nicht so lang, unsere Homepage. Und da gibt es zum Beispiel eine Rubrik, wo wir jetzt alle unsere Podcasts eingebettet haben. Auch der Podcast dieser Sendung wird dort wieder eingestellt werden. Ihr könnt euch den anhören beim Abwasch oder sonst was. Ihr könnt euch den downloaden, ihr könnt euch den aufs Handy packen. Das ist eine ganz feine Sache. Und ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auf Facebook oder Twitter folgt. Schaut doch, das habe ich schon gesagt mit der Homepage. Genau,
Mein Name ist Raphael und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, die angesprochene Homepage haben wir zur Verfügung, wir haben Facebook zur Verfügung, Twitter zur Verfügung. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns einfach. So, nach dem Schlussjingle hört ihr noch von Digitalism Pogo. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war Campus Radio Kassel. Im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Wieder für euch da am 20. September von 18 bis 19 Uhr.